neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Anlässlich des heutigen Gedenktags an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wiederholen wir eine Zeitzeugensendung mit Wiltrude Hähne-Lavell. Eine Sendung aus dem Jahr 2011.
Wiltrude Hähne-Lavell wird 1927 als älteste Tochter von Flora und Sigmund Hähne geboren und wächst im pfälzischen Hasloch auf. Zusammen mit ihren Geschwistern Karl, Vera, Sonja und Harry verbringt Wiltrude die ersten 8 Jahre ihres Lebens in Hasloch, bis der Vater Sigmund Hähne verhaftet wird. 1936 verlässt der Rest der Familie Hasloch und zieht nach Eichstätten am Kaiserstuhl. Wiltrude ist 13 Jahre alt, als sie am 22. Oktober 1940 zusammen mit ihrem jüngsten Bruder Harry und der Mutter in das südfranzösische Internierungslager Gürs deportiert wird. Ihre beiden Geschwister Karl und Vera befinden sich zu diesem Zeitpunkt bereits im sicheren Exil in der Schweiz. Die jüngste Schwester Sonja ist ebenfalls im Ausland in Frankreich, doch sie kann nicht gerettet werden. Am 6. November 1942 wird Sonja verhaftet, nach Auschwitz deportiert und ermordet. Auch die Eltern überleben die Shoah nicht. Flora Hähne wird am 28. August 1942 in Auschwitz umgebracht. Sigmund Hähne wird am 16. September 1942 im Konzentrationslager Buchenwald getötet. Von der 7-köpfigen Familie überleben die 4 Geschwister Vera, Karl, Harry und Wiltrude. Das nun zu hörende Gespräch wurde am 12. November 2010 in der Katholischen Akademie Freiburg aufgezeichnet.
Sie haben die ersten 8 Jahre Ihres Lebens in der Pfalz verbracht, in Hasloch. Wie erinnern Sie diese Zeit, diese Kindheit? Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben?
Schwierig, sehr, sehr schwierig, weil Hasloch ein großes Nazidorf war. Und das hat es früher angefangen, glaube ich, wie im ganzen Deutschland. Da hatten wir einen Nachbar, da hat man schon zu mir am Anfang gesagt, zu dem sprichst du nicht, zu dem sagst du nichts und das ist alles.
Haben Sie sonst in irgendeiner Art und Weise nach 33, da waren Sie dann 6 Jahre alt, die Form des Antisemitismus wahrgenommen, der dann sich wahrscheinlich nochmal anders ausgedrückt hat?
Wahrgenommen, das habe ich direkt gesehen, wo man meinen Vater verprügelt hat, von SS. Und natürlich hatte man dann ganz, ganz Angst. Da ist man nicht in die Straße gegangen. Da bleibt man bei sich.
Sie waren 8 Jahre alt, als Sie das ansehen mussten, wie Ihrem Vater Gewalt angetan wurde?
Ungefähr. Ich weiß nicht, ob das 34 oder 35 war.
Was ist danach passiert?
Der ist verhaftet worden und dann habe ich nie wieder gesehen. Nur einmal, viele Jahre später.
Ihre Mutter wurde auch von den Nazis gedemütigt. Sie musste mit einem Schild herumlaufen durch Hasloch. Da stand drauf, du bist eine Jüdin und Lügnerin.
Ja, die Geschichte, glaube ich, hat als Spaß angefangen. Da war meine Mutter auf der Straße vor dem Haus mit einem Nachbar. Und da hat die Musik und die Lieder und das Marschieren angefangen auf einer anderen Straße. Und da hat meine Mutter zu dem Nachbar gesagt, ach, man glaubt, die Russen würden kommen. Und das war alles. Sie sind dann wieder zurück zu beide in ihre respektiven Häuser gegangen. Und ich weiß nicht, am nächsten Tag oder an einem anderen Tag, da war der Nachbar auf der Straße und da hat er dann zu meiner Mutter gerufen, Flora, Flora, kannst du nicht herkommen? Die Russen kommen wieder. Und dann die Nachbarn gegenüber von uns haben das denunziert. Und der Nachbar, sein Sohn, arbeitet auf dem Rathaus, der musste dann dorthin gehen und seinen Vater verhaften. Ich habe noch nicht nachgefragt, das habe ich jetzt erst rausgefunden vor einer Woche. Und jetzt werde ich nachfragen, was mit dem Vater weiter vorgegangen sei.
1936 dann, da war Ihr Vater schon im Gefängnis und er wurde auch nach Dachau deportiert. Ist die Familie, Sie und Ihre 4 Geschwister und die Mutter, nach Eichstätten gezogen?
Ich glaube, es war schwieriger als in den anderen Städten oder Orten. Und deshalb sind wir dort weggegangen. Das war ja unglaublich, was uns dort vorgekommen ist.
Wie war Ihr Leben in Eichstätten?
In Eichstätten, die Nachbarn waren immer sehr nett. Ich habe in Eichstätten keinen direkten Antisemitismus gefühlt. Nur nachdem dann die Gesetze rausgekommen sind, wo ich nicht mit meiner Freundin spielen konnte und so weiter. Und dann nicht mehr in die Schule gehen konnte. Auch ich musste dann in die Zwangsschule nach Freiburg kommen. Wir wohnten in einer Wohnung, die von meinem Onkel gekauft worden ist. Und da wohnten wir in dieser Wohnung, bis meine Geschwister weggegangen sind und da waren nur meine Mutter und wir 2 Kinder und da sind wir in einer Wohnung in einem großen Haus gezogen. In eine kleine Wohnung in einem großen Haus gezogen.
Wie wurde bei Ihnen zu Hause dann das Verschwinden, das Wegsein des Vaters thematisiert? Wurde darüber geredet?
Gar nicht geredet. Man sagte gar nichts. Der war nicht da. Und das wenigste man redet, das besser war es. Für jene Zeit.
Verwandte, Tanten, Onkel hatten Sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht mehr in Deutschland. Die Familie mütterlicherseits war in den USA schon ausgewandert.
Meine Mutter kam von einer großen Familie. ich glaube, das waren 8 Geschwister. Und von den 8 Geschwistern war es ein Mann. So, damals musste man, wenn sich jemand verheiratet, musste man etwas zubringen. Wie hat man das geheißen? Da musste man ein Dot mitbringen. Und natürlich, der Großvater war schon 1910 gestorben. Der Onkel, der Älter, meine Mutter war die jüngste von ihren Geschwistern. Die Älteste war 20 Jahre älter. Und der Onkel war dann der einzige Verdiener für die ganze Familie. Und in Amerika braucht man nichts mitbringen, wenn man sich verheiratet. Musste man da Decken, all das Geschirr, alles mitbringen, wenn eine Frau sich verheiratet. Und da sind dann 3 Schwestern nach Amerika geschickt worden. Ich glaube, das war schon am Ende 19. Jahrhundert, dass sie dorthin gingen. Meine Mutter kannte ihre Geschwister fast gar nicht. Oder am Anfang 20. Jahrhundert. Aber und so haben sich die Schwestern verheiratet. Und als die Kinder in Deutschland waren, dann die Frauen, waren weniger. Aber noch eines. 2 von meiner Mutter Geschwister, 2 Frauen natürlich, haben sich mit Witwen verheiratet. Da brauchen sie auch nicht so viel mitbringen. Und deshalb, aber hier in Deutschland, eine in Frankreich, das damals Elsass war, oder heute noch Elsass genannt wird, und dann auch meine andere Tante, die in Freiburg lebte.
Und eben der Onkel, einen Onkel in Freiburg hatten Sie auch?
Der Onkel wohnte zuerst in Iring, und in Iring, das war so wie Hasloch, da musste von Iringen wegziehen, weil die Leute waren so, da war einer, der sehr, sehr eifersüchtig war.
War Ihre Familie praktizierend im Judentum oder eher säkular?
Das kann ich Ihnen nicht so gut sagen. Ich meine, ich weiß, dass meine Brüder alle, wie sagt man, abgeschieden waren. Aber dann, mit der Hitlerzeit, weiß ich das nicht, weil man nicht mehr koscher essen konnte oder so weiter. Und wir haben alles gegessen.
Sie hatten ja schon in Eichstätten den Antisemitismus in der Form erlebt, dass eine Judenkarte erstellt wurde. Da steht auf der Karte mit einem Passbild, mit einem Foto von Ihnen und auch von Ihrer Mutter die Adresse Altweg 8.
Das war nicht unsere Adresse. Das war die Adresse vom Ghetto, wo wir da eingesperrt worden sind. Aber wir haben richtig nie im Altweg gewohnt. Wir wohnten immer auf der Hauptstraße. Eins war Hauptstraße 12, glaube ich, und die andere war Hauptstraße 22.
Eichstätten ist jetzt ja nun wirklich ein kleines Dorf. Wie muss man sich so ein Ghetto innerhalb eines kleinen Dorfes vorstellen?
Die haben so gemacht, das waren 2 Häuser, die ein großes Tor hatten, und das waren 2 jüdische Häuser. Ich glaube, die Leute waren schon, hatten emigriert beide. Und da hinten war dann eine große Scheune mit Ställen, und so war das verbunden. Aber wir nannten es Ghetto. Aber es waren 2 große Häuser.
Aber Sie sagen, in den Häusern mussten Sie nicht wohnen.
Doch. Wir mussten dort, aber als Kinder konnten wir, Harry und ich, rausgehen. Da mussten wir dann die Binde, die Armbänder tragen. Aber ich weiß nicht, wie lange vorhin das wir müssten, oder nur, wenn wir dann in die Häuser gesperrt worden sind, das habe ich keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr.
In Eichstätten waren die Juden nicht gezwungen, den Judenstern, den man allgemein kennt, zu tragen, sondern eben eine Armbinde.
Das war ja bevor der Judenstern in Deutschland getragen wurde. Das war vorher. Der Judenstern, glaube ich, ist nur in Deutschland in 1941 getragen worden und wir waren ja dann schon weg.
Die Armbinde, das J, nochmal, Eichstätten ist wirklich ein sehr kleines Dorf, immer schon gewesen. Und trotzdem mussten Sie mit dieser Binde rumlaufen, obwohl im Dorf...
Alle Leute kannten uns. Aber dann waren auch die deutschen Soldaten dort. Die waren ja, die Häuser waren, die Scheunen, wo wir gewohnt haben, waren mit Pferden besetzt. Und auch deutsche Soldaten natürlich mussten dort drüber schlafen, um auf die Pferde Acht zu geben. Und die Offiziere waren über anders eingelagert oder so.
Wurden Sie in dem Dorf gehänselt? Wurden Sie, also wenn Sie die Armbinde getragen haben, oder haben Sie versucht, die Armbinde auch zu verstecken?
Im Dorf, nein, das hat mir gar nichts ausgemacht. Aber natürlich, wenn ich dann auf den Zug gegangen bin, um nach Freiburg zu fahren, da habe ich sie immer weggemacht. Und im Zug bin ich ohne Armband gefahren und auch in der Stadt Freiburg bin ich rumgelaufen ohne Arm und einen Armband.
Und haben Sie das auch als Akt der Freiheit empfunden oder war das mit Angst verbunden?
Damals hatte ich keine Angst.
Thank you.
am 22. Oktober 1940, da waren sie 13 Jahre alt, da wurden die Juden und Jüdinnen aus Baden und aus der Pfalz deportiert nach Gürs. Wie erinnern Sie diesen Tag? Wo waren Sie da an dem Morgen, am frühen Morgen?
Am frühen Morgen wollte ich zur Schule gehen, zur Schule fahren, wie gewöhnlich. Und dann haben wir gesagt, nein, heute können Sie nicht zur Schule gehen. Heute kannst du nicht zur Schule gehen. So war es. Und dann hat er uns gesagt, geht und packt euch einen Koffer für jeden und nimmt ein bisschen Nährmittel mit euch. Und das ist alles. Und dann haben wir gesagt, gut, und dann kommt ihr auf den Platz dorthin. Aber welchen Platz es war, erinnere ich mich noch, aber es könnte der Platz vor der Kirche sein und neben dem Rathaus.
Wie viele Menschen haben sich dann dort versammelt?
Keine Ahnung, wie viele Leute es waren. Ich wusste nicht mehr, wie viele Leute es in... Keine Ahnung.
Ihre Mutter hatte dann ja die Aufgabe, die ganzen Kinder zu versammeln, die vier Geschwister von Ihnen.
Die waren schon weg. Die vier Geschwister waren ja schon weg. Drei Geschwister waren schon weg. Die Sonja war ja in Müller, in der Nähe von Paris. Und Vera und Karl waren ja dann schon in der Schweiz. Aber sie hat gerade immer gesagt, für das gute Unterbringen der Kinder müssen sie weggehen. Aber sie wollte doch noch zwei Kinder bei sich haben. Und die zwei Kinder waren ich, die Älteste und der Harry.
Wie hat sie das gemacht? Ich denke, das war nicht einfach.
Ich weiß, die Sonja ist mit einer Tante nach Frankreich gegangen. Die Tante, die in Colmar wohnte. Und die hat sie dann zu ihrer Tochter gebracht, die in Mölle wohnte und dort schon zwei Kinder hatte.
Und Vera und Karl?
Vera und Karl sind mit einem Kindertransport, einem legalen Kindertransport, nach der Schweiz gegangen.
Wann war das?
Das war eine im Frühling 39 und der andere im Sommer 39.
Also gerade auch noch rechtzeitig vor den Deportationen.
Und vor dem Krieg.
Am 22. Oktober 1940 waren Ihre Mutter, Ihr Bruder Harry und Sie in Eichstätten auf dem Platz und wurden dann mit Lastwagen nach Freiburg gebracht. Haben die Nachbarn, Nachbarinnen aus Eichstätten irgendwie diesen Transport beobachtet?
Ich glaube, kein Mensch war auf der Straße. Das glaube ich. Die waren alle hinter den Fenstern. Habe ich ja nie. Und ich würde mich daran auch nicht erinnern.
Sie kamen dann in Freiburg auf dem dortigen Güterbahnhof an?
Ich weiß nicht, ob es der Güterbahnhof war. Ich glaube, aber unser war der echte Bahnhof, weil wir auf einem, ich sag mal, Bahnsteig waren.
Es waren jetzt ja ganz viele Juden und Jüdinnen aus den ganzen Dörfern nach Freiburg transportiert worden. Haben Sie ein Bild noch vor Augen, wie das war?
Wie ein Bahnhof ist. Mit vielen Leuten dort. Wir waren unsere eigene Gruppe und haben mit den anderen Leuten nicht gesprochen. Du wusstest ja gar nichts, da warst du verängstigt, da wolltest du nicht zu viel sprechen und das war.
Hatten Sie irgendeine Ahnung, wo die Reise hingehen würde?
Ja, das wussten wir, weil nämlich eine Person von Freiburg, die meine Mutter kannte, kam sie zu sehen und hat ihr gesagt, ja, ihr geht nach Frankreich und nicht in den Osten.
Der Osten war bereits 1940 eine Richtung, wo man wusste, das wird nicht gut gehen.
Das hat man immer gewusst, weil im Osten immer die Pogrome gegen die Juden waren. Und da wollte niemand hingehen.
Sie wurden dann in Personenzüge, in Abteilzüge, ja, mit ihrer Mutter, ihrem Bruder.
Und andere. Und da waren andere Leute in dem Kompartiment.
Die Fahrt ging jetzt ja meines Wissens 3 Tage lang. Erinnern Sie sich an diese 3 Tage, wie die waren?
Ich weiß, wir saßen im Zug, manchmal konnte man rauskommen und man konnte speziell rauskommen, einmal, wo wir über die Linie der Demarkation waren. Und da konnte man rauskommen, man hätte auch fliehen können, aber die meisten Leute wussten nicht, wohin und was man machen soll. Und wir wussten auch nicht, wir waren in Frankreich, das war besser als im Osten. Und so war es. Aber ungefähr 100 Personen sind geflohen. 100 oder über 100 waren nicht da.
Dann kamen sie an, mitten in der Nacht in Frankreich, Südfrankreich, wurden dort erstmal auch wieder auf Lastwagen.
Yes. Ja, es war Mitternacht, glaube ich. Ja. Es war dunkel. Da sind wir dort angekommen und wieder in Lastwagen gestiegen und dann ins Camp Le Gurs transportiert worden.
Das Internierungslager. Wie war Ihr Ankommen da?
Die Franzosen haben ja uns gar nicht erwartet. Die wussten nicht, was mit uns zu tun. Da war das Lager für die spanischen Soldaten und nicht für Frauen und Kinder. Und wo ich zuerst dorthin gegangen bin, vielleicht für eine Woche oder einen Monat, habe ich das wie ein Abenteuer gefunden, weil da schmutzig war, da waren wir in Baracken, da konnten wir nicht schlafen und so weiter. Und das für ein Kind, das war etwas anders. Aber dann nach einer Woche und einem Monat ist man dann aufgewacht worden und hat gesehen, was da losgeht und wie es war.
Die hygienischen Verhältnisse waren das eine, das andere war die Versorgung mit Nahrungsmitteln.
Die Nahrungsmittel war, wir hatten 200 Gramm Brot und das Brot mussten wir verstecken, weil wir Angst hatten, dass die Ratten dahin gehen würden und die sind auch dorthin gegangen. Und am Boden zu schlafen, auf Stroh, keine richtig gehende Toiletten, im Schlamm mussten wir warten. Für mich war das nicht so üblich, aber natürlich die älteren Personen und auch die Kinder, die konnten da nicht bleiben und die müssten dann auch die Treppen hochgehen und zuerst der Schlamm, dann die Treppen hochgehen und dann ein Loch. Und man konnte sich nicht anhalten oder sowas. Und ich weiß nicht, ob wenn man in solche Höhlen reingefallen ist. Und keine Ahnung.
Wie lange waren Sie dann in Gurs, bevor Ihnen die Flucht oder die Rettung gelungen ist?
Es war eine Rettung. Aber ich war in Gurs für 9 Monate. Und der Harry für ungefähr 4-5 Monate. Und wir sind herausgekommen, transferiert worden durch Hilfsorganisationen. Einige waren jüdisch und einige waren christlich und protestantisch.
Das Juniorbruder wurden getrennt gerettet?
Yes.
Das heißt, sie waren dann jetzt alleine?
Alleine mit meiner Mutter. Und dann, mein Bruder ist dann in ein Kinderheim gekommen, in ein jüdisches Kinderheim. Und ich bin in ein schweizerisches Kinderheim gekommen.
Wie kann man sich diese Rettung vorstellen, jetzt von Ihnen? Wie ist das abgelaufen?
Man musste die Eltern oder meine Mutter fragen, ob sie erst die Kinder weggehen lassen wollte. Und das waren einige Eltern, die das nicht erlaubt haben. Und diese sind dann gegangen. Von diesen hat man dann nicht sehr gehört. Die Rettung, wie sie verlaufen, da hat meine Mutter alles gemacht, dass wir da rauskommen. Und wenn jemand ein Kind älter als 16 Jahre war, der konnte nicht rauskommen.
Sie waren zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt?
Ja.
Und Ihr Bruder Harry war wie alt?
Der sind 34 geworden, 6 Jahre alt. Nein, 6, 7 Jahre alt.
Das heißt, es gab die offizielle Genehmigung, dass Sie als Kind das Lager verlassen können, dieses Internierungslager?
Ja, aber wir wurden nicht freigelassen, wir wurden nur transferiert.
Wie war Ihr Leben dann in Jambon-sur-Lignon, wo Sie hinkamen?
Das war ein Kinderheim. Wir hatten auch Schwierigkeiten für Nahrungsmittel zu erhalten. Natürlich, alles war rationiert. Aber das Leben war am Anfang gut, weil ja die Deutschen im nördlichen Frankreich waren und nicht im südlichen Freien. Das hat man Freien Frankreich genannt, aber da waren ja auch versteckte Deutsche und Espionen wahrscheinlich dort.
Jambon-sur-Lignon war ein Ort, in dem sehr viele Hugenotten lebten, die selber auch eine Verfolgungsgeschichte haben.
Ja.
Und die sich sehr für Sie und andere eingesetzt hatten.
Für alle, die bedroht waren, das waren nicht nur Juden, aber die meisten waren Juden, aber da waren auch Christliche dabei, das war ein Mischmasch.
Konnten Sie mit anderen Kindern Freundschaften schließen oder waren Sie eher sehr verschlossen?
Nein, das konnten wir machen. Die Kinder waren, Kinder sind Kinder. Und die können sich immer treffen. Und da sind wir auch zur Schule gegangen und durch die Schule haben wir auch Freunde gemacht.
1942 wurden ja sowohl Ihre Schwester Sonja als auch Ihre Mutter ermordet im Vernichtungslager Auschwitz. Wann haben Sie davon erfahren?
Von meiner Schwester Sonja habe ich das erfahren, wo die südliche Zone frei geworden ist. Ich sag mal, der Armistice war noch nicht, das war vor 45, den 8. Mai 45, da habe ich dann meine Tante besucht, die Eltern von der ermordeten Susanne mit ihrem Mann und ihren Kindern und auch die Schwiegereltern. Und da bin ich dort hingegangen, habe sie besucht und da habe ich natürlich nach Sonja gefragt und so weiter. Und da haben sie mir gesagt, ja, die Sonja sei schon lange weggegangen. Die hat man dann aus der Schule geholt. Aber wenn immer wir uns geschrieben haben und dann die Sonja hat ja immer einige Wörter unterschrieben, wo ich Post von der Familie erhalten habe. Und dann habe ich nicht mehr Post, und zuerst habe ich auch noch Post bekommen und da hat man mir immer gesagt, ja, die Sonja ist nicht hier, sie spielt mit Kindern, sie ist in der Schule oder so weiter. Nur nach dem Krieg, dass ich das erfahren habe.
Und Ihre Mutter, wann haben Sie das erfahren, dass Ihre Mutter ermordet wurde?
Das habe ich. Das habe ich nie erfahren, aber das war eine Präsumption, weil sie sind nicht mehr. Wir wussten, dass sie weggefahren sind, aber. Man hat da geglaubt, wo sie dann angekommen sind, die meisten sind gleich ermordet worden. Vielleicht einige haben eine Nummer bekommen und dann mussten sie arbeiten, bis später sie ermordet worden sind. Oder einige haben es auch überlebt.
Das heißt, Sie waren einfach jahrelang in der Ungewissheit, nachdem Sie gerettet wurden, 1941. Sie wussten irgendwann nicht mehr, was ist mit Sonja los und Sie wussten auch nicht, was ist mit meiner Mama los. Also
ja, ja.
Und mit den Geschwistern Karl und Vera, denke ich, wussten Sie da was mit den beiden, wo die stecken?
Oh ja, natürlich, die waren in der Schweiz und das war Die Sicherung. Das war eine Sicherung für uns. Vater wurde verhaftet in 34 oder 35. Dann kam er, ich weiß nicht, der war wahrscheinlich in einem Gefängnis, da kam er dann nach Eichstätten, um uns zu sagen, dass er frei sei, aber er muss jetzt emigrieren. Aber natürlich legal konnte er das nicht machen, und da wollte da in die, ich glaube, nach Frankreich fliehen. Und da hat man ihn angehalten und wieder verhaftet, hat man ihn ins KZ geschickt, Dachau. Und vor der Pogromsnacht hat man ihn von Dachau ins KZ Buchenwald geschickt. Und dort ist er gestorben, zwei Tage vor gestorben, ermordet worden, zwei Tage vor seinem 48. Geburtstag.
Ihr Leben in Frankreich, im befreiten Frankreich, ging dann 1945 weiter. Zu dem Zeitpunkt wussten Sie, wie gesagt, noch gar nicht, was eigentlich mit Ihrem Vater und Ihrer Mutter...
Nein, von meinem Vater wusste ich, weil ich auch mit ihm immer geschrieben habe. Und da ist einmal ein Zettel vom Schweizer Roten Kreuz zurückgekommen, wo ich ihm geschrieben hatte, und da war drauf geschrieben, gestorben.
Lungenentzündung war ja die offizielle.
Die habe ich später rausgefunden. das auf seinem Sterbungsbekenntnis. Später haben wir danach gefragt und dann hat es geheißen Lungenentzündung. Ich glaube, alle sind von Lungenentzündung gestorben.
Sie haben noch eine Ausbildung als Friseurin in Frankreich bei Lyon, in Lyon angefangen. Wann war das?
1944.
Und haben diese Ausbildung zu Ende gemacht?
Die Ausbildung in Lyon habe ich zu Ende gemacht. Da hat man mir ein Zertifikat gegeben. Aber wo ich dann nach Amerika gekommen bin, da hatte das nicht, das war nicht gültig. Da sollte ich noch einmal die Prüfung überarbeiten. Aber ich habe dann in einem Salon gearbeitet an der 5. Avenue und als Champonieuse.
Champonieuse klingt, ist ein schönes Wort, ist ein Haarenshop, oder?
Wie sagt man so? Haarwäscherin.
Wie kam es zu der Entscheidung, in die USA zu emigrieren? Also 45, Sie befinden sich zu dem Zeitpunkt in Lyon.
Mhm. Zu Deutschland wollte ich nicht zurückgehen. Und konnte auch nicht recht zu gehen. Wohin? Keine Eltern, keine Verwandten, gar nichts. Und da meine Tanten in Amerika wussten, dass ich noch am Leben sei, haben sie mir die Papiere geschickt, um nach Amerika zu gehen.
Und auf dem Schiff dorthin haben Sie auch Ihren späteren Ehemann kennengelernt?
Nein, mein Ehemann habe ich kennengelernt in Frankreich, auf meinem Weg nach den Vereinigten Staaten.
Die Geschichte dazu ist so schön, dass ich Sie doch bitten muss, die zu erzählen.
Oh ja, er war in einer jüdischen Kantine, die Rue Spontini in Paris war. Und der Tafel war sehr, sehr lang. Er war an einem Ende und ich am anderen Ende. Und da hat er mir gesagt, ja, Fräulein, ich komme jetzt aus der Schweiz und ich habe Schokolade von der Schweiz. Und dann habe ich ihm geantwortet, ja, ich habe auch Schokolade, aber von Amerika. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich bin zuerst in die USA gegangen und meine Tanten, meine Familie wollte nicht, dass er auch in die Staaten kommt. Ich habe gesagt, hier gibt es ja genug Männer und die sind Amerikaner, die kennen die Sprache, die brauchen nicht etwas lernen, die sind hier. Und dann hat mir eine Freundin, mit der ich gearbeitet habe, hat mir die Papiere gegeben.
1945 in den Vereinigten Staaten, Sie konnten zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht so gut Englisch?
Ich konnte sehr gut Englisch.
Das heißt, dass die Sprache war erstmal kein Problem, Ihr Ankommen dort?
Nein, das war kein Problem, weil hier in Freiburg, schon in der jüdischen Schule, hatten wir eine sehr, sehr gute Lehrerin. Ich glaube, ihr Name war Fräulein Martin, aber ich bin nicht sicher. Sie war eine sehr gute Lehrerin. Und dann in Chambon, die Lehrerinnen waren auch sehr, sehr gut. Die waren Engländerinnen von Wales und die waren auch unsere Pfadfinderleiterin. So durften wir kein Wort Französisch sprechen. Und wenn wir in der Schule etwas Französisch gesprochen haben, da wollten wir dann, wir sollten das nicht. Und dann wurden wir bestraft, mit einem Franken zu bezahlen. Und wir hatten keine Franken. Und so haben wir Englisch gesprochen.
Das waren ja viele Überlebende, die nach Amerika emigriert sind. Wie war das Sprechen oder Nicht-Sprechen über die Zeit?
In Amerika, ich hatte meine Geschwister, aber die waren am anderen Ort dann. Die sind ein bisschen später gekommen. Nein, ich habe mein Leben aufgebaut.
Sie wollten dann auch erstmal nicht mehr darüber sprechen, oder?
Nein, da konnte ich auch nicht darüber sprechen. Das ist ja wie vielleicht mit den meisten Soldaten. die von dem Krieg wegkommen, die können auch über diese Erlebnisse nicht sprechen. Das hat mir sehr, sehr lang gedauert. Und heute spreche ich auch nicht freiwillig über diese Sachen. Da muss man mir erst nur Fragen stellen. Und dann erwarte ich das.
Wann war es Ihnen möglich, über Ihre Geschichte und die Geschichte Ihrer Familie zum ersten Mal zu sprechen, sich mitzuteilen?
Das war zum ersten Mal war wahrscheinlich, wo ich in Hasloch eingeladen war. Aber das war noch schwieriger als heute. Viel schwieriger. Aber ich habe nur dann geantwortet über Fragen. Da habe ich gar nichts gesprochen.
Sie sind jetzt ja in Deutschland und sprechen vor Schüler, Schülerinnen, Studierenden und erzählen Ihre Geschichte. Wie geht's Ihnen jetzt gerade?
Sie können das ja in meiner Stimme hören. Ich habe nicht die gleiche Stimme, wenn ich normal spreche. Und das regt mich immer auf. Und es ist sehr, sehr schwierig für mich, darüber zu sprechen. Aber ich möchte gerne, dass die anderen Leute wissen sollen, wie das vorgegangen sei und so etwas nie wieder vorgangen kann. Aber das ist sehr schwierig. Die Welt ist so unruhig und man weiß nie, wie etwas endet.
Wiltrude Hähne-Lavelle war im Herbst 2010 anlässlich des 70. Jahrestags der Deportation der badischen und Saarpfälzer Juden nach Gürs in Freiburg. Ich möchte mich sehr herzlich bei Wiltrude Hähne-Lavelle für ihr Vertrauen und ihren Mut bedanken, über ihre Kindheit und Jugend während des Nationalsozialismus zu sprechen. Das Gespräch fand am 12. November 2010 in der Katholischen Akademie Freiburg statt. Mehr über die Geschichte der Familie Hähne und die Biografie von Wiltrude Lavelle findet sich in den Beiträgen von Johannes Theisohn in dem Sammelband Jüdisches Leben in Hasloch, Beiträge zur Geschichte von Hasloch, Band 9, aus dem Jahr 2008. Thank you.
O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr eine Sendung mit der Zeitzeugin Wiltrude Hene-Lavelle aus dem Jahr 2011. Wir wiederholten sie aus Anlass des Auschwitz-Gedenktags am 27. Januar.